Erstmal auch einen schönen guten Morgen an die Runde. Ich sehe ein bisschen wenig Kaffee in der Runde. Wundert mich jetzt bei meinem Thema. Aber ich lasse es mir nicht gönnen, einen Kaffee zu trinken. Mein Name ist Andreas Fritsche. Bin jetzt ein paar Male jetzt schon hier gewesen und durfte auch immer mal was präsentieren. Auch heute wieder. Der offizielle Titel ist, glaube ich, etwas weniger Kaffee, bitte, wie man dazu quasi Einzelbild bringt, ein bisschen schneller zu laufen. Wirklich immer erstmal das Wichtigste, das sollte auch erwähnt werden und quasi auf Video sein. Herzlichen Dank an meine Familie, die mich natürlich bei dieser Sache unterstützt hat. Ohne die das ja vieles nicht möglich gewesen wäre. Das schon mal vorab, wo man einiges den Vortrag als PDF finden wird. Auch ein paar Log-Auszüge, ein paar Beispiel-YAMLs, vielleicht kommt da auch noch was dazu. Das findet man dort. Kommt dann später nochmal, wenn man es braucht. Erstmal zu sehen, was ist denn Kaffee? Kaffee ist ein zoologisches, koffeinhaltiges Getränk, was schon mal in einem Lied erwähnt worden ist, dass man davon nicht zu viel trinken sollte, gerade als Kind, weil es blass und krank macht. Das ist natürlich jetzt die nicht politisch korrekte Version. Hier wird noch vom Türkentrunk geredet, das ist in der neuesten Version der schwarze Trunk. Es besteht aus quasi gerösteten, gemahlenen Kaffeebohnen, die in einer Form mit Wasser übergossen werden und dann löst sich das. Und Kaffee ist köstlich. Mit dem Wasser, dass die einen sagen so und die anderen so, ich weiß nicht, nein. Also. Genau. Ja, was macht's denn? Ja, wer vielleicht die Futurama-Folge kennt, kennt das. Ja, damit ich drinnen bleibe, ja, dann bleibe ich, Wahnsinn, das ist wie im Strafraum hier. Ja, also, wer die Folge kennt, viel Spaß nochmal damit, man erreicht 100 Tassen Kaffee, dann geht's richtig los. Erhöhung der Konzentration, Herzsteigerung der Herzfrequenz, Bronchialerweiterung, das ist besser für die Atmung. Ja, das ist vielleicht wichtig für morgens, nach dem Aufstehen. Leistungssteigerung, ja, es war mal auf der Dopingliste, auch beim Radsport, ist dann aber runtergenommen worden und auch die Konzentration war sehr hart, sehr hoch. Auch vielleicht ein Nachteil ist, dass nach knapp 30 Minuten ja eigentlich der Großteil abgebaut ist. Ja, es regt das Zentralnervensystem an, steigert die Konzentrationsfähigkeit, wie ganz ist so ein bisschen Wachsamkeit, ne, an und Aufmerksamkeit und erhöht die Denkprozesse und verbessertes Langzeitgedächtnis, also eigentlich schöne Sachen. Aber was ist, ja, wir bekommen besser mit, wenn etwas länger dauert. Und wir merken, uns ist auch noch besser. Naja, super. Eigentlich, und das merken wir uns auch noch länger, ne? Langzeitgedächtnis. Eigentlich können wir nur sagen, wir bräuchten Koffein, gerade in Form von Enzebel, wenn die lange laufen, ist eine blöde Idee. Und wo ist noch Koffein drin? Im schwarzen Tee, in der Cola, auch in der Mate, hat sich durchgesetzt irgendwie in letzter Zeit. Und in dunkler Schokolade, also so typische Herrenschokolade. Was sollte man stattdessen vielleicht lieber trinken in den Zeiten? Wasser, Saft, vielleicht ein Bier, Wein, Whisky, Cola. Aber ob es jetzt gut ist, das eine Genussmittel gegen das andere zu setzen, sollte vielleicht andere Themen sein. Jetzt könnte man so sagen, gut, hat er eigentlich gesagt, was man stattdessen macht. Könnte der Vortrag zu Ende sein? Nein, machen wir nicht. Gehen noch ein bisschen auf Ansible zu, ein, kurz. Wer es nicht kennt und sich trotzdem hier reingesetzt hat, erstmal danke für die Entscheidung. Es ist eine Open-Source-Automatisierungslösung für die Orchestrierung, allgemeine Konfiguration, Administration und eignet sich super, um Vorträge bei der CLT zu halten. Also wer sich damit beschäftigt und überlegt, hey, Ansible, wie arbeitet Ansible? Dann habe ich jetzt mal so ein bisschen gemacht. Das ist jetzt die Strategie linear. Mit zwei Hosts, dass man nur, das ist Server, wie das arbeitet. Also ein erster Task, der wird abgearbeitet. Und dann fangen die beide gleich mit dem zweiten Task an. Das ist die lineare Strategie. Dann kommen wir auf irgendeine Gesamtzeit. Das können wir uns mal so ein bisschen im Hinterkopf merken, wie sozusagen die Arbeitsweise ist. Damit wir uns ja irgendwann, wenn wir uns an Sachen der Optimierung gehen, das immer so ein bisschen wieder zurückrufen können. Also, deswegen jetzt vielleicht einen Kaffee trinken, um sich das Bild merken zu können. Dann gibt es jetzt die freie Strategie. Da warten die Prozesse halt nicht. Also der Task 2 hier kann loslegen, obwohl dieser Task noch nicht fertig ist. Aber insgesamt ist das komplette Playbook trotzdem erst zu Ende, wenn das hier zu Ende ist. Ein bisschen, sieht man ein bisschen was, ja. Fork 1, das ist so eine Einstellung, also ist auch erstmal nur für zwei Hosts gemacht. Was passiert? Also es wird nur ein Prozess gestartet. Ne, erst der eine vom Task 1, dann der andere vom Task 1, Task 2. Also es dauert wahrscheinlich alles ein bisschen länger. Selbst bei zwei mit zwei Hosts, mit Task 1, bisschen was. Dann gibt es noch die Einstellung, Möglichkeit Serial in den Playbooks anzugeben. Das bedeutet dann wird erst der eine Host abgefertigt, komplett mit allen Tasks und erst die anderen. Wenn man das macht, mit vielleicht so 600 Hosts und Serial 1, kann man natürlich seinen Tag auch mit irgendwas rumbringen. Ne? Also Optimierung geht immer in beide Richtungen. Ne? Also komme ich später nochmal zurück. So sieht das, sehe das dann so aus in der Default. Sagen wir mal wirklich, in den Default-Einstellungen sind fünf Forks. Und bei ungefähr 20 Servern mit nur einem Task würde es so im Idealfall laufen. So sieht das aus, wenn wir die Forks auf 10 machen. Und so sieht es aus, wenn man den Fork auf 20 setzen würde. Ja. Gut, na, aber jetzt haben wir die Theorie gehabt, wie es laufen würde. Aber natürlich will man erstmal rausbekommen, wie es denn läuft oder um gewisse Sachen, ob was läuft. Natürlich könnte man jetzt immer erstmal Time verwenden, davor setzen, da kriegt man so ein Gesamtergebnis. Klar, wenn das Playbook von früh bis Nachmittag läuft, braucht man bestimmt auch kein Time. Man weiß einfach, dass es lange läuft. Aber ja, also man sieht aber auch nur, wo es also, dass es gesamt läuft. Es gibt jetzt nicht da die Möglichkeit, reinzugucken, was länger läuft. Dafür gibt es aber die Callbacks, die Plugins, die kann man sich dann enablen. Sinnvoll ist der Timer, Profile Task und Profile Roles, wo dann entsprechend noch für die Task und für die Roles aufgesplittet wird, wie die Laufzeit der einzelnen Sachen ist. Das ist jetzt mal hier an einem Beispielsache gemacht, das ist so quasi der Webserveraufbau. Insgesamt 251 Sekunden gedauert hat. Die Cromin Roll hat dafür 84 Sekunden gebraucht. Genau. Ne? Und wie setzt sich das dann noch komplett zusammen? Die hier vorne immer Comments. Das sind dann, er sortiert das immer nach der, die am längsten laufen, nach oben und das, was am kürzesten läuft, nach unten. Das geht ein bisschen eigentlich noch weiter, habe ich ein bisschen abgeschnitten. Und das kann man sozusagen sehen, hier auch vorne, ne, Webserver. Rolle, ne, und hier kommen, also welche Sachen sich dazu geeinigt haben. Und hier sieht man die auf das, was man, wenn man es reinschreibt, der Name des Tasks. Ist man ja nicht gezwungen, das zu machen, aber hier sieht man einen Vorteil, warum man es machen könnte. Ja, das ist schon ein gutes Tool. Ich bin dann auch noch in letzter Zeit dann auch auf ARA gekommen. Das kann man auch enablen in der Ansible-Config oder ad hoc zum Beispiel halt mit dem Export der entsprechenden Variable. Sieht ungefähr ein bisschen so aus, aber wir kommen eh gleich nochmal auf ARA zu sprechen, deswegen komme ich da nochmal dahin. Aber zeige ich auch nochmal, wer viel misst, ja, unterschiedliche Ergebnisse. Also es sind wirklich die gleichen Tasks, trotzdem unterschiedliche Laufzeiten hat man ja. Ne, also wann wirklich was zu Ende ist, einer meint was bei 2,7 Sekunden, andere bei 4,3. Auch die einzelnen Tasks gibt es ein bisschen Unterschiede, aber kann man quasi in Messtoleranzen, denke ich mir mal, abbuchen. Und ich glaube, auf die paar Millisekunden oder so sollte man jetzt auch nicht den Wert seiner Arbeit legen. Gut, ne, jetzt kommen wir mal kurz zu ARA. Hat den Vorteil, man sieht dann viel mehr auch zu dem Playbook-Lauf als jetzt bei zum Beispiel der Ausgabe im Callback, wo man sich die ganzen Informationen natürlich auch rauskreppen könnte oder rausholen kann, weil da steht zu den einzelnen Tasks natürlich auch die Laufzeiten, wann sie gestartet sind und wann sie beendet sind und wo, auf welchem Host sie gelaufen sind. Aber es ist ja vielleicht schön, wenn man da ein Tool hat, was einem da ein bisschen hilft. Und man sieht hier auch, wie viele Hosts gelaufen sind, wie viele Tasks waren, wie viele Resultate. Na, also das kann man sich alles dann angucken, auch jeweils für den einzelnen Host. Also wenn man mitbekommt, dass ein Lauf ein Host quasi wie so ein Ausreißer ist, der das ganze Ergebnis bremst, dann kann man sich das für den einzelnen Host wie hier so angucken und kann auch noch gucken, bei welchem Task ist vielleicht das Problembestand. Ja, man kann sich auch anzeigen lassen, mit welchen Argumenten dieser Lauf gestartet worden ist. Das finde ich nicht schlecht. Ja, und die Ergebnisse der einzelnen Tasks kann man sich auch nochmal schön anzeigen lassen. Genau. Kommen wir ein bisschen zur Optimierung. Wie ich es schon mal vorhin erwähnt habe, die Optimierung geht nach oben und nach unten. In Mathematik ist es halt ja Finden eines Extremwertes, und ein Extremwert kann halt ein Maximum oder ein Minimum sein. Was man da macht, ist jetzt die Frage, in welche Richtung man optimieren möchte. Ne? Da will ich jetzt keine Vorgaben machen. Man kann das ja machen. Die meisten Beispiele, die ich jetzt mache, ist zu finden eines quasi einem Minimums in Bezug auf Laufzeit. Ne? Eine klassische Sache ist, wenn man es nicht braucht, die Gaffer-Facts zu deaktivieren, entweder im Playbook oder wenn man es definitiv weiß, dass man es nicht braucht, definitiv in der Ansible-Konfiguration. Aber es gibt ja vielleicht trotzdem mal Fälle, wo man die Gaffer-Facts braucht. Da sage ich mal, nutzt den Cache. Richtet euch einen Cache ein. Zum Beispiel, also jetzt 120 Sekunden wäre für eine vielleicht eine sehr sich verändernde dynamische Umgebung, könnt ihr natürlich auch höher setzen, kommt ein bisschen auf eure Umgebung drauf an, wie viel sich die verändert. Das wäre jetzt hier quasi ein Redis-Cache, und ich habe hier noch Gaffering Smart gemacht. Das ist das Coole, wenn es die Variable aktuell nicht im Cache ist oder nicht mehr aktuell ist, weil die Timeout aus ist, dann macht er halt den Gaffer-Fack, dann dauert es mal länger. Aber für die nächsten Läufe, wenn ich mit dem Host-Server mache, sind die Facts da. Dann geht es immer ein bisschen schneller. Also muss man jetzt sagen, bei den vielen Servern, die ich so selber habe und kenne, macht trotzdem ein Gaffer vielleicht eine Sekunde, zwei Sekunden aus. Aber es gibt ja auch mal Ausreißer. Ja, das habe ich jetzt mal gezeigt. Das ist zum Beispiel, wenn man einen Gaffer-Fack auf einem Chrome OS auf einem Linux-Container macht, dauert es der Gaff über 7 Sekunden. Ne? Also da bei gewissen Umgebungen kann das schon einen Vorteil bringen. Also, apropos Cache, genau. Hallo. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, das Inventory zu cachen, wenn es ein externes Inventory ist, also wenn man kein statisches oder hat und vielleicht die Anfragen immer sehr lange dauern. Kann man dazwischen auch noch einen Cache bauen und sich das Inventory auch nicht so im Sekundentakt ändert, kann man natürlich überlegen, einen Cache dazwischen zu bauen. Nehmen wir mal so ein Test-Playbook, was wir jetzt mal so nehmen. Also wir nehmen 10 Tasks und lassen den immer mal eine Sekunde schlafen und geben uns das Resultat aus. Das ist jetzt einfach mal, damit wir einen gewissen vergleichbaren Wert haben. Und das habe ich jetzt halt mal gemacht mit im Hinblick, was man noch einstellen kann bei Ansible, ist halt Pipelining und auch den Control Master. Defaultmäßig ist es nicht eingestellt. Und dann kommt man auf Ergebnisse, wenn man das Pipelining und den Control Master nicht verwendet, im Normalfall vielleicht jetzt für dieses Beispiel bei waren 60 Hosts, so, auf 34,72 Sekunden. Wenn ich nur das Pipelining einschalte, jetzt für diese Beispielsache, reduziere ich die Laufzeit schon mal um die Hälfte. Ist, denke ich mal, wenn man das will, eine gute Option. Gibt den Hinweis noch, dass wenn man auch viel irgendwo verwendet, bekommt, das TDY noch deaktiviert, aber ich glaube, das ist in den seltensten Fällen wirklich das noch so standardmäßig aktiv, dass man da Probleme mit dem Beep bekommen hat. Also Pipelining einschalten, wenn man was schneller haben möchte, ist schon mal eine erste Empfehlung. Der Control Master sind wirklich über mehrere. Im Vergleich zu, wenn man das Pipelining schon anhat oder nicht, für dieses Beispiel, bringt jetzt nicht wirklich viel. Kann dir aber viel bringen, wenn man viele größere Playbooks hat, längere Laufzeiten hat und den Control Master auch entsprechend vielleicht längere Zeiten hat, dass er auch ja nicht wieder viele Verbindungen aufbaut. Oder wenn man viele Tasks mit kleinen, zwar kleinen Laufzeiten hat, passiert nämlich gerne eins, dass der Host dann irgendwann sagt, danke, das waren zu viele SSH-Verbindungen, ich lehne dich mal ab. Und das ist ein bisschen blöd, wenn vielleicht noch 500 Tasks zu erledigen sind und bei 500 Tasks sind erledigt, 250 hat er gemacht. Und dann sagt er, bin ich erreichbar? Da sagt Ansible, ja, ein Host, der nicht erreichbar ist, ja, nehme ich raus, mache ich mit dem nicht mehr weiter. Also da kann das auch wirklich was bringen. Das sieht man jetzt in diesem Beispiel nicht und das jetzt zu konstruieren, hätte mich wahrscheinlich noch mehr Zeit gekostet, das zu demonstrieren. Aber ich habe es bei meinen anderen Sachen vorher schon mal gesehen. Also ja, das ist nochmal die Zusammenfassung, was ich gerade erwähnt habe. Genau, was nochmal, es gibt dann noch die Einstellungen in Timeouts, ab wann sozusagen auch SSH-Connections dann wieder verbunden, also runtergenommen werden. Und in dem Beispiel kann man das auch mal machen. Wir machen den Sleep einfach mal auf 2, machen das Ergebnis, den Sleep auf 2, das Timer auf 1 und man sieht trotzdem ein Ergebnis, dass es jetzt länger dauert, als wenn ich den Timer zum Beispiel auf 5 oder höher lege oder auf Default lasse. Also wenn gewisse Sachen sind, das kommt man halt wirklich nur mit in der Analyse, im Messen, im Analysieren, wo die Probleme liegen, dann muss man natürlich auch seine Config anpassen. Es gibt quasi kein Allheilmittel, um zu sagen, wenn ihr das und das macht, habt ihr einen Performance-Gewinn. Weil es immer ein bisschen auf eure Umgebung ankommt und natürlich auf die Playbooks ankommt. Weil ich auch nicht weiß, also muss man nicht sehen, gibt es vielleicht ja auch Hosts, die sehr entfernt sind und wo allein der Verbindungsaufbau schon länger dauert. Ja. Was haben wir jetzt mal noch? Das ist ein Beispiel. Das Playbook ist schon in dem Repository drin, mal das zu zeigen. Also es wird hier gemacht. Wir machen hier einen Sleep-Command. Das schieben wir asynchron nach hinten. Schmeißen sie eine Variable, lassen andere Tasks noch laufen und gucken mal, was so passiert. Also dieses bedeutet, das Asynchron macht er eins, er schiebt den wirklich nach hinten, macht mit den anderen weiter. Und dieser Task guckt immer mal nach, ob er schon fertig ist. Da kann ich die Zeiten angeben, wie lange er da warten soll und wie oft, in welchem Rhythmus er gucken soll. Und wenn ich das entsprechend wähle, kann ich das quasi durchführen. Wo ist es vielleicht sinnvoll, asynchron zu verwenden? Das sind bei langlaufenden Prozessen. Paketinstallierungen, wenn ich aber schon trotzdem irgendwas weitermachen möchte, dann kann ich aber irgendwann einfach einen Task noch reinmachen, ob die Installation, wenn ich es wissen will, erfolgreich war, dann baue ich mir sowas ein. Das sind dann so quasi die Ergebnisse. Ja, klar, das Warten aufs Ergebnis ist, dauert jetzt am längsten, weil ja durch die Pulling Times natürlich vielleicht nicht gerade wirklich das Ende trifft, sondern erst ein bisschen später. Aber hey, statt aber komplett zu warten, wie lange, also die 7 Sekunden zu warten, bevor ich die anderen Tasks komplett weitermache, und alles kann schon wirklich was bringen. Ja, na, da kommt man ja vielleicht mal auf die Idee, wir würden mal den Sleep auf 15 hochdrücken. Wie sieht so ein Ergebnis aus? Ja, ne, 162 Sekunden für das Beispiel. Ja, und was ist, wenn man die per Asynchron nach hinten schiebt und aber vergisst, das Taskresultat sich ausgeben zu lassen, also anzupassen und nachzufragen, ja, dann ist das super schnell fertig. Also das top, ne? Ja, was natürlich nur ist, wenn man ein Ergebnis möchte, hier sieht man die ganzen Informationen, ne? Was habe ich gemacht, wann ist gestartet, wann beendet. Wenn ich das nicht nachfrage, ja, gebe ich irgendwas aus, ja. Aber eine schnelle Möglichkeit, irgendwas fertig zu machen, wirklich, halt wie es oben steht, fire and forget, warum nicht, ne? Wenn man es nicht will, wenn man es nicht braucht, warum nicht irgendwas nach hinten schieben? Ne? Vielleicht, natürlich wäre es ideal, wenn man hinbekommen würde, alle Tasks asynchron nach hinten zu schieben, ohne Abhängigkeiten, wäre super, ne? Dann wäre, glaube ich, der Lauf fertig. Top. Das nächste ist, wir kriegen auch nicht mit, wenn es einen Fehler abbricht. Also die Dinger laufen auch durch. Ne? Was man dann für ein System hat, anderes Thema. Vielleicht nächstes Jahr. Nein. Ja, und jetzt kann man nochmal ein bisschen zu der Sache parallelisieren. Ja, das ist ja quasi ein bisschen die, was wir hier die Folie nochmal hatten. Forks, also default-mäßig sind 5 in der Konfiguration. Was passiert, wenn man idealerweise auf 10 macht und wenn man auf 20 Forks hochgeht? Ja, das habe ich mal gemacht, für Beispiel mal gemessen für 20 Forks und aber mal für 60 Forks. Ja, also so linear steigt das jetzt erstmal nicht, wie man das ja eigentlich im Idealen erwartet. Ne? Also es gibt schon Sachen, die schneller laufen. Gefühlt auch manches läuft, warum auch immer, langsamer. Gerade vielleicht auch so Sachen wie Debug, was ja eigentlich auf dem Server selber läuft. Das ist, denke ich mal, begründet dahingehend, dass die, kann ich jetzt nicht sagen, die aktuellen Python-Versionen, weil die News ja gerade rauskam, dass Python 3.13 den Global Interlock jetzt rausgenommen hat und somit Parallelisierung beschleunigen sollte. Also ältere Python-Versionen nicht so den Idealstandard haben für Parallelisierung, sondern eher auf Sicherheit. Und da kommen vielleicht auch die Sachen her, dass so halt das Forken zwar schon etwas bringt, aber jetzt nicht, wie man ideal erwarten würde, linearen Zuwachs. Natürlich kann man die Forks riesig wählen, auch größer als sein Inventory. Das stört dann Ansible nicht, weil wenn ich weniger Hosts habe als meine Forks, wird dann trotzdem nur die Anzahl der Hosts als Forks verwendet. Trotzdem ein kleiner Tipp, wer jetzt auf die Idee kommt zu sagen, naja, why not, mein Inventory ist, umfasst 600 Server, mache ich mal 600 Forks. Monitort mal bitte euer System, guckt mal auf die CPU-Last und alles. Also ihr macht vielleicht auch keine große Freude vielleicht mit der RAM-Auslastung und so von dem Prozess. Also ihr könnt es probieren, vielleicht habt ihr eine sehr performante Maschine. Aber wenn ihr es vielleicht auf dem Ansible, Raspberry laufen habt, kriegt ihr den vielleicht zum Schwitzen. Genau, ne? Also monitort mal die Werte, misst immer mal mit. Die CPU begrenzt quasi die Leistung. Also eigentlich auch für einen Prozess. Ne? Also es wird ja ein Prozess, der dann verschiedene Forks hat. Aber meistens läuft der auch auf einer CPU. Im Idealfall bleibt er auch auf der CPU, aber das ist quasi trotzdem der Hauptprozess, der ein bisschen begrenzt. Ja, so sehe mal so eine Sache aus, wie man das ja im Normalfall vielleicht so ausführt. Da kommt man auf so ein Ergebnis, mal nur die Gesamtzeit. Und da kann man doch mal vielleicht machen eins. Ich habe 60 Tasks. Ja, aber 60 Hosts, und warum splitte ich das nicht? Weil ich habe eine 4-CPU-Maschine in 3 Aufrufe. Ja, und limitiere ich hier quasi hier die Anzahl der Hosts, und das ist quasi eine Liste und quasi damit werden immer die fortlaufenden Hosts genommen. Das hatte ich mir dann in die jeweiligen Dateien mal rein gemacht. Ne, und das ne, einzeln brauchen die kleineren, sind schneller als selbst das. Ich habe vorhin gesagt, ich habe mit Fuchs 60, aber ich nehme jetzt trotzdem ja hier nur ungefähr 20 Hosts. Ja, aber trotzdem nimmt er ja quasi für den Prozess jetzt nur 20 Forks, weil ich ja mehr Forks als Hosts habe. Aber dennoch für das Beispiel bekomme ich einen Geschwindigkeitszuwachs. Also quasi grob gesehen, nach 9 Sekunden war das Ding fertig und das brauchte knapp 18 Sekunden. Also fand ich jetzt eine coole Idee. Für einige Sachen sehr nett und anwendbar. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht mal schnell mal irgendwie ein bisschen Shell zusammenklimpern, dass so eine einfache Übergabe nimmt und das mit irgendwelchen, wie viel Maximalübergaben, also oben noch, wie viel Konfigurationen, wie viel Mal will ich irgendwas forken quasi, angebe. Ja, und wenn ich schon eine Limitierung habe, dann muss ich das noch ein bisschen ransetzen. Deswegen ist hier unten noch ein bisschen AVK-Zauber. Um die Limits da an das vorherige Limit dran zu pappen. Für meine Beispiele, die ich so verwende, funktioniert es recht gut. Gebe keine Garantie, dass es für jede Aufrufe, die es so gibt, funktionieren würde. Aber so für ne, so ein Beispielaufruf klappt sehr super. Aber auch für einfache Limitierungen geht es super. Wenn man jetzt hier viele Limits mit verschiedenen Gruppen hat oder irgendwas, dann empfehle ich den die aktuelle Version nicht, weil da ist die Limitierung nicht allzu super. Aber das könnte man sich ja kurz noch vielleicht behelfen, dass man sich quasi den Output hier quasi nochmal schnell in wie eine Art dynamisches Inventory reinpebbelt. Und dann einfach weiterhin mit der AU-Variable einfach gegen das neue Inventory arbeitet, dann funktioniert das auch wieder. Also es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten für dieses kleine Skript. Ja, wer es mal angucken wollte, die Seite war da unten eingeblendet. Ja, ansonsten, ja, was kann man denn sonst noch machen? Die mehrere Ausführungshosts verwenden. Ne, also man kann ja die Playbooks nicht nur von einem Ansible-Server ausstatten, sondern auch vielleicht von mehreren. Wenn ihr das selber irgendwas bauen wollt, gibt es auch schon Python-Libraries dafür, aber guckt euch, wenn ihr Interesse habt, vielleicht einfach schon fertige Programme an. Klassiker, ne? Ansible Automation Plattform, AWX, können das. Die haben dann entsprechende Container für diese Ausführung. Pull-March macht, ist auch eine Oberfläche zur Steuerung. Gibt's, nennt sich da Cluster. Randec ist es in der Enterprise-Version, gibt es eine Cluster-Option. Und Semaphore Runners. Guckt euch auch an, ob die Oberfläche oder das Tool für euer Inventory oder für eure Umgebung das entsprechende ist. Weil nicht alle kommen auch mit super großen Umgebungen klar. Trotz, dass sie die Möglichkeit haben des Clusterings oder so, sollte man immer im Auge behalten. Also welches Tool es dann ist, kommt dann wieder ein bisschen auf A, auf den Geschmack drauf an und am B, auf die Umgebung. Die andere Möglichkeit wäre, man nutzt Ansible Pull, also man gibt vom Client aus, dass der sich einfach die Aktualisierung holen soll. Und da kann man natürlich angeben, wo er sich das holen soll. Dann kann ich natürlich mehrere Hosts angeben. Oder ich kann quasi einen Load Balancer davor geben, den er kontaktieren soll. Und der kümmert sich dann darum, wo er quasi die Informationen kriegt. Ja, ob das jetzt ein Software Load Balancer, ein DNS Load Balancer ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Empfehlung ARA dann fürs Callback, dass man dann von den ganzen Hosts quasi das Log sich dann zum Beispiel an das ARA schicken lässt, damit man die Ergebnisse ja dann hat. Oder man ist cool und durchkreppt dann seine 600 Hosts so. Oder wer irgendwie ein Elk oder ein Splunk hat und sich die Loks darüber dann machen kann, kann das natürlich auch. Aber ist jetzt nur für so einen normalen Aufbau, kann man das auch einfach mit vorhandenen Mitteln des Aras nehmen. Genau, nochmal zum Testplaybook. Warum? Ja, wenn man auf zurückgerufen, wer ja nicht so viel Kaffee hier getrunken wird, verzeihe ich ein bisschen an Langzeitgedächtnis. Ja, also ich habe jetzt nochmal 10 Hosts, 50 Hosts und 58 Hosts mit 25 Forks. Und jetzt gucken wir mal die Strategien uns an, ne? Also free und linear. Und da kommen wir bei, das sind jetzt hier bei 10 Hosts auf eine Laufzeit hier mal 14 Sekunden und hier na, rund mal so mal ab 16 Sekunden. Bei mehr Hosts sieht man, bringt es dann schon vielleicht ein bisschen was, die Free-Strategie. Sind wir jetzt bei 50, 31 Sekunden versus knapp 44 Sekunden. Ja, und gerade so ein bisschen, wenn der gefühlt der Teiler, der Anzahl der Hosts nicht unbedingt ist mit den Forks und alles, da finde ich, war so meine Beobachtung, kommt man eigentlich fast immer noch auf ein paar bessere Ergebnisse. Ja. Also es bringt in einigen Fällen was, auch die Strategie zu machen. Was man natürlich sagen muss, ist, wenn ich natürlich einen Stand jeweils erreichen möchte, dass nach Task 1 alle den Stand haben, weil ich ein Ergebnis vielleicht von allen irgendwie brauche, dann sollte ich vielleicht wirklich bei linear bleiben, weil sonst geht einer schon viel weiter und ich habe irgendeine Erwartungshaltung. Ne? Also deswegen guckt euch dann wirklich wie arbeitet Ansible an, wie und was soll mein Playbook machen? Also es gibt ja manche Sachen, dass ich dann, der dritte Task zum Beispiel wäre, dass ich irgendwas zur Registrierung an irgendeinen Server schicke. Da möchte ich vielleicht das registrieren, wenn die wenigstens alle schon den gleichen Stand erreicht haben. Ne? Also das sind so Sachen, das muss man sehen. Also guckt euch was an, was eure Playbooks machen oder auch wenn ihr Rollen benutzt, was machen die Rollen? Also guckt es an. Ja, nochmal zusammengefasst, die ganzen Sachen. Da hatte ich mir mal eine Tour, was man, wenn man Ansible und Optimierung eintippt, irgendwann mal drüber stößt, mit der Gen. Und da habe ich das auch mal installiert und ausprobiert. Und es hat auch eine eigene Free- und eine eigene Linear-Möglichkeit. Und das habe ich jetzt mal für ein anderes Playbook nochmal verwendet, ne, wo ich einfach zwei Pakete installiere, das ausgebe und noch, glaube ich, zwei Files, einmal mit Shell und einmal mit File halt quasi antatsche. Einfach mal so als Vergleich, was so passiert. Ja, es wird eigentlich beworben mit einer teilweise wahnwitzigen, also von 1,5 bis Zahlen, die dreistellig sind, Geschwindigkeitswechsel. Konnte ich teilweise nicht so wirklich sehen. Also es bringt schon manchmal was. Ne? Aber was jetzt hier zum Beispiel war, ist, im Gegensatz, was man vorhin, hier ist auf einmal linear schneller als free. Also vielleicht liegt es aber auch wirklich am Konstrukt, was ich gewählt habe von irgendwas, ne? Weil auch im Normalfall dieses Playbook ist linear schneller als free. Ne? Also, dass free immer schneller ist als linear, ist nicht gegeben, sondern es hängt wirklich von der Sache ab. Genau. Und das war jetzt nochmal mit 20 Forks. Ja. Aber da muss ich jetzt sagen, free hier, das bleibt eigentlich trotz 60 oder 20. Oder sagen wir mal, der Zuwachs vielleicht oder der Free-Gewinn von Mittelgehen mit höheren Forks ist jetzt nicht so wahnwitzig größer. Dafür ist jetzt linear weit langsamer. Also seht ihr auch eins, welche, wenn ihr das benutzen wollt, welche Werte zu wählen sind, müsst ihr auch mal ein bisschen rumspielen und ein bisschen rumtesten. Gibt es halt auch keinen Wert. An sich soll es auch weniger CPU-belastend und RAM-belastend sein. Auch da monitort eure Systeme, ob dem so ist. Will ich nicht verheimlichen, weil ich das mit dem Projekt sonst ja nichts zu tun habe. Es läuft halt wirklich nur mit älteren Ansible-Versionen. Also wer zum Beispiel ein CentOS 8.8 hat und dort die Standard-Ansible-Version nimmt, das ist eine 14, die ist schon zu neu. Ne? Also, aber auf der Seite findet auch wie ich ein Environment, also ein Python-Environment installiert habe, mit entsprechender ARA-Version und alles ist auf der Seite zu finden. Wer das auch mal nachbauen oder nachbasteln will, findet so eine kleine Anleitung auf der Seite. Nicht zu, eins, was ich wirklich erwähnen muss und was bei mir einigen, also deswegen hatte ich also schnell so nochmal irgendein einfaches Playbook rausgekramt, weil ich ja doch was machen wollte. Du hast Einschränkungen bei Become. Also entweder machst du alles, das ganze Ding, das ganze Playbook oder so als Root. Also sobald du sagst, ich möchte nur diesen Task mit Become haben, musst du eigentlich auf das Sudo-Plugin zurückgehen oder irgendwas. Also das ist so eine ganz komische Fehlermeldung. Also es funktioniert nicht wirklich. Man kann es umbauen. Muss ich aber ehrlich sagen, hätte ich jetzt keinen Bock, meine Playbooks umzuschreiben und auch die Kollegen anzuweisen, dass irgendwas sich an irgendwelche Sachen zu halten. Also wenn man entweder wirklich, man macht alles als Root, dann geht's. Ansonsten ist es vielleicht nicht die coole Variante. Ja, ansonsten, ja, das ist schon nochmal erwähnt, Optimierung ist ein Prozess. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten zu optimieren, also auch in den Playbooks. Also meine Empfehlung ist, verwendet wenig Shell. Guckt nach, ob es nicht die Bullet-Ins-Funktionalitäten machen. Ne? Das ist so ein Teil. Überlegt, na, also ein Paket installieren, gibt es fertige Bullet-Ins von Ansible. Die kümmern sich darum. Es gibt natürlich vielleicht Möglichkeiten, die man nur mit der Shell machen kann, aber versucht zu minimieren. Das wäre so ein Rat, wenn ihr es machen wollt. Es gibt Möglichkeiten natürlich, vielleicht manche Sachen müssen nicht immer auf allen Hosts laufen. Das reicht vielleicht auch mal, dass der Prozess einmal läuft. Eine Registrierung beim Webserver, beim LDAP oder irgendwas, dass ich irgendwas registriere oder irgendwas, ne, eine Variable dort übergebe. Ja, dann macht einen Run One. Ja, gibt sowas an. Gerade, oder wenn es irgendwas auf dem Localhost nur einmal laufen soll, weil ich irgendwas schreiben will. Ja, auch optimiert das, dass das nicht für alle 600 Hosts vielleicht dort irgendeinen Run auf dem Localhost machen muss, wenn es nicht sein muss. Ne? Guckt nach. Also das sind so Sachen, optimiert. Man kann, wenn man es trotzdem mal braucht, einen seriellen Abschluss, kann man auch einzelne Sachen, Blöcke mit in Serial setzen. Dass man im Block einfach nur sagt, diesen Block muss für jeden Host nacheinander komplett abgebaut werden und dann kann er wieder weitermachen, wie er will. Das kann er machen. Da gibt es Möglichkeiten des Optimierens. Deswegen guckt doch euch an, wo läuft was lange, der einzelnen Task, die einzelnen Rolls. Ja, und es wird nicht da viel rumkommen, bei manchen Sachen dann doch reinzugehen und umzuschreiben. Aber was ich vorgestellt habe, sind schon mal Möglichkeiten, ohne viel umzuschreiben, doch schon ein bisschen Geschwindigkeitssachen rauszubekommen. Ja, da denke ich mal, bin ich gut in der Zeit, um auch noch ein paar mögliche Fragen zu beantworten. Ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit. Fragen. Anmerkungen. Alles erlaubt. War es zu schnell? Gut. Ich möchte euch ja jetzt nicht nötigen, jetzt hier sitzen zu bleiben. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag bei der CLT. Viele interessante Vorträge noch. Und auf ein baldiges Wiedersehen.